Hier wird noch geprobt für das legendärste Album der Popgeschichte. Mehr dazu jetzt. Sergeant Pepper wird 50. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer kleinen Feierstunde zum 50-jährigen Jubiläum des wahrscheinlich berühmtesten und bekanntesten Albums der Popgeschichte. Es war ja auch revolutionär für die damalige Zeit. Sound, Inhalt, Konzeption, Songqualität, Aufmachung, Präsentation und Erfolg, alles war überragend und einzigartig. Das Meilensteinalbum Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, das es zu feiern gilt, wurde in Westdeutschland am 30. Mai 1967 veröffentlicht, tags darauf am 1. Juni in UK und am 2. Juni 67 in den USA. Das waren die offiziellen Erscheinungstermine. Aber da der Privatsender Radio London bereits am 12. Mai 1967 das Album in voller Länge ausgestrahlt hatte und kurz danach schon Raubpressungen kursierten, entschloss sich die Plattenfirma der Beatles, das Album bereits am 26. Mai auf den Markt zu bringen. Der Kramladen feiert das 50-jährige Jubiläum des epochalen Sgt. Pepper Albums in zwei Teilen, in dieser Stunde und mit Teil 2 am 1. Juni, dem offiziellen Erscheinungsdatum, damals vor genau einem halben Jahrhundert. Was ist nicht alles in dieser Zeit Weltbewegendes passiert, auch in der Popszene? Und dennoch hat dieses Ausnahmealbum Sgt. Pepper nichts an Faszination und Strahlkraft verloren. Es ist Maßstab und Orientierung bis heute überdauernd geblieben. Wie oft hat man das schon gehört und gelesen, als besondere Auszeichnung, als höchstes Lob, wenn ein spezielles Album in der Geschichte einer Band oder eines Solisten herausgestellt wurde mit dem Adelstitel »Das ist das Sgt. Pepper Album von XY«. Ein größeres Kompliment konnte man einer LP-Veröffentlichung nicht machen, als sie zu vergleichen mit dem berühmtesten, legendären und unsterblichen Jahrhundertalbum Sgt. Pepper. Gut drei Monate zuvor, im Februar 1967, ist die vielleicht aufregendste und originellste Single der 60er Jahre auf den Markt gekommen, eine überragende Single mit zwei A-Seiten, zwei brillanten Songs, die ursprünglich für das neue Album der Beatles gedacht waren, aber vorab schon veröffentlicht wurden. Es war die 14. Single der Beatles und ihre sicherlich allerbeste, mit Paul McCartneys großartiger Komposition Penny Lane und John Lennons genialem, surrealistisch-psychedelischem Wundersong Strawberry Fields Forever. Let me take you down. Die hier eigentlich noch folgende Wiedereinblende nach der Ausblende soll vernachlässigt werden, weil der Lennon-Song Strawberry Fields Forever zwar im Zusammenhang mit dem Sgt. Pepper-Album der Beatles steht, aber zuvor schon im Februar 1967 als Single veröffentlicht wurde, gemeinsam mit Pauls Komposition Penny Lane. Obwohl beide Ausnahmesongs zusammengenommen als die beste Single jener Zeit, vielleicht sogar aller Zeiten, anzusehen sind, verfehlte diese Beatles-Single zum ersten Mal seit Love Me Do Platz 1 der Single-Hit-Paraden in Großbritannien, aber nur weil beide Songs als A-Seiten einzeln bewertet wurden. In den USA, wo man beide Songs zusammen bewertete, landete die Single standesgemäß auf Platz 1. Doch das Hängenbleiben auf Platz 2 in Großbritannien löste ein Raunen im Blätterwald aus und Fragen kursierten wie: Ist es vorbei mit den Beatles? Sind sie ausgebrannt? was natürlich völliger Nonsens war, denn beide Songs waren qualitativ untadelig, um nicht zu sagen unerreicht. Und die beiden dazu gedrehten Werbefilme begründeten die Geschichte der Videoclips. Produzent George Martin sagte später, es sei eine seiner größten Fehlentscheidungen während seiner Produzententätigkeit für die Beatles gewesen, diese beiden fantastischen Songs nicht in das Sgt. Pepper Album mit aufzunehmen. Doch die Beatles-Plattenfirma EMI bestand Anfang 1967 darauf, dass eine neue Single auf den Markt kommt, weil die letzte Beatles-Single-Veröffentlichung schon 6 Monate zurücklag. Und damals war es bei den Beatles üblich, dass ihre auf Single veröffentlichten Songs nicht auf das Album kamen. Beide Songs beschrieben Kindheitserinnerungen der Beatles in Liverpool. Penny Lane war der Name eines Buswendeplatzes und eines angestaubten Vorstadt-Ladenzentrums in Liverpool, wo die Beatles in ihrer Jugend oft verkehrten. Strawberry Fields hieß ein ehemaliges Waisenhaus, in dessen Nähe John in seiner Kindheit wohnte. Der Inhalt beider Songs weist darauf hin, dass die Beatles mit ihrem neuen Album des Jahres 1967 ursprünglich vorhatten, eine Geschichte über Liverpool und ihre Kindheit zu erzählen. Doch die Entwicklung nahm eine andere Richtung. Es war Pauls Idee, die Fab Four in die Rolle der fiktiven, leicht schrulligen Unterhaltungskombo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band schlüpfen zu lassen, in grellbunte uniformähnliche Hippie-Klamotten zu stecken und das Album wie eine Live-Show der Sgt. Pepper Band zu konzipieren. Die Beatles ironisierten sich selbst und veralberten den Star-Ruhm, beerdigten ihren eigenen Mythos auf dem Cover des Albums und erschufen sich neu. Sie waren die innovativsten, kreativsten und experimentierfreudigsten Popmusiker jener Zeit. Sie hatten avantgardistische Klangkunstwerke geschaffen, etwa mit den Songs Tomorrow Never Knows aus dem Vorläuferalbum Revolver. Und sie sollten mit dem neuen Album erneut musikalisches Neuland betreten, etwa mit George Harrisons indischer Sita-Hymne Within You, Without You oder mit John Lennons klangfantasievollen, surrealistisch überbordenden Songs Lucy in the Sky with Diamonds und Being for the Benefit of Mr. Kite. Doch sie begannen ihr Meisterwerk Sgt. Pepper mit einem vergleichsweise simplen Rock'n'Roll-Titel, der einen Bezug zur Anfangszeit in Liverpool herstellte. Der eröffnende Titelsong des Albums beginnt mit einer legendären Textzeile, die heute leicht abgewandelt lautet: It was 50 years ago today, Sgt. Pepper taught the band to play. Und dann findet sich da noch eine Textzeile, die als Statement für die Beatles aktuell geblieben ist bis heute. Sie waren immer mal wieder in Mode oder aus der Mode, aber immer gut für ein Lächeln. Album-Opener Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band beginnt mit dem Einstimmen eines Orchesters und mit der Atmosphäre vor einem Konzert, das die Beatles aber live auf einer Bühne vor schreienden Fans selbst nicht mehr geben wollten. Und dieser Eröffnungssong endet mit der Überleitung zum darauf folgenden Song und mit der Ankündigung eines gleich auftretenden Sängers namens Billy Shears, dessen Rolle, wie man weiß, von Ringo Starr verkörpert werden sollte. Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum von Sgt. Pepper erscheint am 26. Mai eine Sonderedition mit 2 CDs. CD 1 enthält eine neu abgemischte Stereofassung aller Originalsongs. Auf CD 2 finden sich 18 bislang unveröffentlichte Titel, Probeaufnahmen, Alternativtakes mit Studiogesprächen der Beatles und sogenannte Pre-Takes, also Vorabversionen der späteren endgültigen Albumtitel. Genau das gibt es auch vom Eröffnungstitel des Albums. Es ist Take Nummer 9, der nur die Basisinstrumente enthält, ohne Bläser und sonstige Overdubs, dafür aber mit gesanglichen Improvisationen von Paul McCartney und mit Studiogeplauder am Ende der Aufnahme. Ein kurzer Ausschnitt.
Probably be another day singing it.
Yeah, I just heard it then, that was nice.
Yeah, and what you could do with the bits where you can't get it because you haven't got enough breath, you can just stop.
Just take over, yeah.
Was Paul und George Harrison hier am Ende der Aufnahme miteinander plaudern, das hat sich mir noch nicht so recht erschlossen. Dies war ein Ausschnitt aus Take Nummer 9 des Album Openers. 17 weitere ähnliche Probeaufnahmen und Vorabversionen der anderen Sgt. Pepper Originalsongs erscheinen am 26. Mai auf CD2 der Anniversary Deluxe Edition zum 50-jährigen Sgt. Pepper Jubiläum. Den unmittelbar im Album darauf folgenden Song kann ich hier ebenfalls in einer bislang unveröffentlichten Neufassung anbieten, und zwar im Stereo Remix der Jubiläumsedition 2017, die offiziell am 26. Mai auf den Markt kommt.
What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends.
Dies war, wie gesagt, die neue Remix-Fassung aus der Jubiläumsedition 2017, die ich hier vorab, vor der offiziellen Veröffentlichung am 26. Mai vorstellen durfte. Hier gleich noch ein Ausschnitt aus dem bislang unveröffentlichten Studiomaterial der Beatles aus der Zeit ihrer Aufnahmen zum Sgt. Pepper Album. Wir hören den zweiten Durchlauf des Playbacks zu With a Little Help from My Friends, bei dem es gleich zu Anfang einen Fehler und damit den Abbruch der Aufnahme gibt, gefolgt von einem Neustart.
Take one. Take two.
What do you play, John? Just play what you play.
In der Überleitung zwischen dem Album Opener und dem zweiten Song hatte Paul als Conferencier den ersten Showstar des Konzertes angekündigt, The One and Only Billy Shears, dessen Part von Ringo übernommen wurde. Was würdet ihr denken, wenn ich falsch singen würde? Würdet ihr aufstehen und gehen? Schenkt mir euer Ohr und ich singe euch ein Lied und versuche nicht aus der Tonart zu kippen. Ringos Paradetitel auf dem Sgt. Pepper Album hatte Paul mit einem Augenzwinkern für den schlechtesten Sänger der Band geschrieben Und Ringo bewies zur Freude aller mittelmäßig begabten Durchschnittstypen auf der Welt, dass man mit der Hilfe von Freunden Großes zu leisten imstande ist, auch wenn man nicht sonderlich talentiert ist, was auf Ringo als Sänger sicher zutrifft. Doch als Schlagzeuger wusste er zu brillieren, auch auf dem Sgt. Pepper Album. Eine Songzeile, die ihm etwas zu despektierlich erschien, soll Ringo geändert haben. Ursprünglich sollte er singen: What would you think if I sang out of tune? Would you throw ripe tomatoes at me? Nein, mit faulen Tomaten wollte er dann doch nicht beworfen werden, wenn er mal einen Ton nicht so richtig treffen würde. Ringos einziger Auftritt als Sänger innerhalb des Songprogramms von Sgt. Pepper war damals im Jahre 1967 immerhin der meistgespielte Song des Albums, wurde aber nicht als Single ausgekoppelt. Wie wir wissen, sollte sich Joe Cocker später mit einer gültigen Interpretation dieses Beatles-Songklassikers in die Pop-Annalen eintragen. Sogar in Woodstock.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you
know?
All I need is my brother. I say I'm gonna get high.
Das sollte hier nur eine ganz kurze Erinnerung sein an Joe Cockers berühmte und kongeniale Interpretation des im Original von Ringo gesungenen Sgt. Pepper Songs With a Little Help from My Friends, der später unter anderem auch von Wet 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 gecovert wurde. Die Beatles-Kompositionen gehören ja zu den am meisten interpretierten und gecoverten Songs der Popgeschichte. Allerdings trauten sich nur relativ wenige Künstler an die Neubearbeitung von Songs des Sgt. Pepper-Albums heran, im Vergleich zu Songs aus anderen Beatles-Alben. Auch die vielen Amateur- und Schülerbands der 60er Jahre, die allesamt Beatles-Songs damals nachspielten, kamen mit Sgt. Pepper schnell an ihre Grenzen, bissen sich die Zähne daran aus und stöhnten, dass diese Lieder viel zu kompliziert gemacht, viel zu aufwendig klanglich gestaltet waren, um sie auf der Bühne überhaupt nur ansatzweise nachspielen zu können. Die Beatles-Fans und Freizeitmusiker der damaligen Zeit waren vom Sgt. Pepper-Album überwältigt im Sinne einer staunenden Begeisterung, aber auch im Sinne einer leicht frustrierten Betriebsheit, denn das meiste an Klangfinessen und handwerklicher Ausführung war ihnen einfach zu hoch und nicht mehr nachvollziehbar, sprich nachspielbar. Wie sollte man denn zum Beispiel die verrückten Sounds von Lucy in the Sky with Diamonds auf die Bühne bringen? Völlig ausgeschlossen. Und eigenwillige Interpretationen, die sich vom Originalsong klanglich weit entfernen, waren damals in der Szene der Amateur- und Schülerbands nicht möglich. Da versuchte jeder so gut wie möglich, das Original zu kopieren. Und was Paul da an grandiosen und technisch anspruchsvollen Bassläufen spielte, das war für jeden Amateurbassisten eine absolute Überforderung. Beatles-Produzent George Martin und sein Sohn haben für das Beatles-Remix-Album Love den Lennon-Song Lucy in the Sky with Diamonds neu abgemischt und mit ein paar neuen Klangelementen angereichert. Dem Refrain wurden kleine Motive aus dem George Harrison-Song Old Brown Shoe hinzugefügt und am Anfang und Ende finden sich Sounds aus Tomorrow Never Knows und in der neuen Schlussblende sind Harmonien und Streicher aus dem Song Good Night zu hören. Die produktionstechnisch innovativen Klangwelten der Originalaufnahme sind aber auch noch allesamt erhalten. Sie hatten viel mit dem Zeitgeist des Love and Peace und Hippie-Sommers anno 1967 zu tun. Und natürlich hörte man aus den Sounds und dem Text auch Drogenerfahrungen heraus. Stell dir vor, du in einem Boot auf einem Fluss mit Mandarinenbäumen und einem Marmeladenhimmel. Jemand ruft dich, du antwortest wie von weit her einem Mädchen mit Kaleidoskopaugen, Lucy im Himmel mit Diamanten.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Das war, wie gesagt, die Remix-Fassung von Lucy in the Sky with Diamonds aus dem Mash-Up-Soundtrack-Album Love, produziert für die gleichnamige Show des Cirque du Soleil. John Lennon sang seinen assoziativen, surrealen Songtext mit einer leicht abgedreht klingenden Stimme wie auf einem Trip. Die Sprachbilder von Marmeladenhimmel, Zellophanblumen, Schaukelpferdmenschen, Zeitungstaxis, Pförtnern aus Plastilin und dem Mädchen mit Kaleidoskopaugen klingen verspielt, fantasievoll, bunt, hippiesk und gleichzeitig ist eine Unterströmung spürbar, eine geheimnisvoll mysteriöse, mitunter fast unheimliche Atmosphäre. Die Nebelschleier, die sich über die Strophen im Dreivierteltakt legen, werden durch die vier Schläge und den Wechsel des Refrains in den Viervierteltakt kurzzeitig aufgelöst. Lucy in the Sky with Diamonds galt und gilt nicht nur wegen der initialen LSD als musikalisch-sprachliche Umsetzung einer rauschhaften, drogengeschwängerten Halluzinogenerfahrung. Genau deshalb setzte die BBC den Song damals auf den Index. John Lennons Versuch, eine Abwiegelung, der Text sei ganz harmlos, habe nichts mit LSD zu tun, sondern sei durch eine Kinderkritzelei seines Sohnes Julian inspiriert worden, das wollte ihm niemand so recht abnehmen. Im Jahre 2006 veröffentlichte Katie Melua eine schlichte, brav klingende Neufassung des Songs, die so klang, als würde hier nachträglich und endlich Lennons Bekenntnis Glauben geschenkt, sein Sohn Julian habe ihm eine Zeichnung mit dem Titel Lucy in the Sky with Diamonds gezeigt.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green. Towering over our heads. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky. Lucy in the sky. Lucy in the sky.
Auf dem Album Piece by Piece von Katie Melua von 2006 findet sich diese Neufassung von Lucy in the Sky with Diamonds ganz einfach zur Gitarrenbegleitung gesungen. Lucy gehört zu den Sgt. Pepper Songs, die relativ gesehen noch am häufigsten gecovert wurden, so etwa auch von Elton John, Amy Mann und The Black Crowes. Damals, vor 50 Jahren, erstarrten alle erstmal in Ehrfurcht. Ein solch klangtechnisches Wunderwerk hatte man zuvor noch nicht gehört. Die Fülle an Ideen, vor allem im Bereich von Sounddetails und erst recht die Produktionssorgfalt, das war bis dato unerreicht. Die Beatles dominierten die damalige Popwelt nach Belieben und Sgt. Pepper war da nur der hörbar herausragende Beleg für ein Phänomen, das es so in der Popgeschichte noch nicht gegeben hatte und auch später nie wieder in vergleichbarer Weise geben sollte. Die Popwelt lag vier Musikern zu Füßen, einer Band, die jegliche bisherige Vorstellung von Popularität aus den Angeln gehoben hatte und gleichzeitig musikalisch innovativ allen Konkurrenten vorausgeeilt war, die Popmusik zur anerkannten Kunstform erhoben hatte, ohne dabei über die Köpfe der Fans und deren Bedürfnisse und Aufnahmefähigkeit hinwegzuschweben. Sgt. Pepper war das erste Konzeptalbum der Popgeschichte und die erste machtvolle musikalische Demonstration der Popszene, auf deren Spruchband stand: Pop ist Kunst. Nicht alle Sgt. Pepper Songs sind erstklassig, aber die Summe der Einzelteile war es ohne Zweifel. Manche Soundeffekte werden noch heute bestaunt, so zum Beispiel der extrem scharfe Klang der Gitarrenakkorde im Song Getting Better, der auf dem Album nach Lucy in the Sky folgt. Der Spruch It's Getting Better geht auf Jimmy Nicol zurück, den kurzzeitigen Ersatzschlagzeuger, der im Juni 1964 den erkrankten Ringo während einiger Australien-Konzerte der Beatles vertrat und nach jedem überstandenen Konzert eben diesen Spruch von sich gab: Es wird immer besser. Paul griff den Ausspruch für seinen neuen, außerordentlich gelungenen Song auf und formulierte ihn allerdings etwas lapidar weiter: It's getting better all the time since you've been mine. John konterte und ironisierte Pauls braven Text mit seiner beigesteuerten, grandlerischen Zeile: It can't get no worse. Schlimmer kann's nicht mehr werden. It's getting better all the time. Tack, tack, tack. Wie hatten die Beatles diesen grellen, scharfen Sound erzeugt, der wie ein hackender Eispickel klingt? Nicht das Anschlagen der Gitarrensaiten erzeugte diesen spitzen Sound, sondern das hämmernde Anschlagen der Saiten eines Klaviers mit einem Metallhammer. Eine einfache, aber klanglich wirkungsvolle Idee. Der Songtext erzählt nicht unironisch die Wandlung eines raubeinigen, ungeschliffenen Miesepeters zu einem in jeder Beziehung gebesserten, dank einer neuen Liebe. Und den Lehrern, die ihre Regeln den Schülern aufnötigen wollen und nie zufrieden sind, hält Paul entgegen: I'm doing the best that I can. Pauls Text reflektiert den Optimismus jener Zeit, das Summer of Love 1967, wo alles möglich scheint und alles sich zum Besseren wenden kann. It's Getting Better klingt auch im Southern Style von Latin und Salsa attraktiv, wie diese kurz angespielte Aufnahme von Ben from Corduroy beweisen kann. I used to be cruel to my woman. I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene and I'm doing the best that I can. Get to- Der sich im Sgt. Pepper Album anschließende Song Fixing a Hole stammte in Text und Musik ausschließlich von Paul McCartney, der überhaupt den größten kompositorischen Anteil am Sgt. Pepper Album hatte. Er war natürlich auch der Sänger seines eigenen Songs und spielte das klangprägende Cembalo. In harmonischer Hinsicht hatte Paul mit dieser Komposition ein kleines Meisterwerk abgeliefert. Viele schöne, schräge Akkorde hatte er organisch in den Melodieablauf hineinkomponiert. Textlich propagierte er die Unabhängigkeit vom Urteil der Umgebung. Es geht ihm darum, eine Sache selber in die Hand zu nehmen und zum Positiven zu wenden. Ich nehme mir Zeit für viele Sachen, die mir gestern noch nichts bedeuteten, heißt es im Text. In seinen Sprachbildern wird ständig etwas abgedichtet. Löcher in der Decke, Risse in der Tür, um die Unannehmlichkeiten der Außenwelt abzuwehren. Er empfiehlt den Rückzug in den privaten Freiraum, den es schöpferisch auszugestalten gilt. Ich bemale meinen Innenraum mit Farbenpracht, heißt es im Text. Manche interpretierten die Titelzeile Fixing a Hole als Beschreibung eines Heroinspritzens, sich ein Loch im Arm machen. Tatsächlich aber war das Abdichten des Loches ganz praktisch gemeint. Paul hatte sich zu jener Zeit ein altes Farmhaus gekauft, in dessen Dach es hineinregnete.
I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will.
Es kommt gar nicht darauf an, ob ich recht habe oder nicht. Wo ich hingehöre, bin ich richtig, singt der damals 24-jährige Paul in seinem Sgt. Pepper Song Fixing a Hole. Aus seiner Feder stammt auch der sich im Sgt. Pepper Album anschließende Song She's Leaving Home, den die einen Kritiker als Sozialschnulze bezeichneten, andere als gesellschaftskritische Zeitstudie über den Generationenkonflikt und das sich wandelnde Wertesystem. Fun is the one thing that money can't buy. So lautet die berühmte Zeile aus Paul McCartneys Streicherballade über ein Mädchen, das plötzlich ihr Elternhaus verlässt, um nach einem Leben in Einsamkeit endlich die Freiheit zu suchen. Die Eltern sind verzweifelt und ratlos, weil sie der Tochter doch alles gaben, was man mit Geld kaufen kann. Musikalisch geprägt wird die Ballade von Harfe und Streichersatz. Das Arrangement ist gut gemacht, aber recht herkömmlich im Vergleich zu den früheren klassisch orchestrierten Songs Yesterday und Eleanor Rigby, die Beatles-Produzent George Martin arrangiert hatte. Tatsächlich war das Streicherarrangement auf Pauls Wunsch von dem Arrangeur Mike Leander geschrieben worden, weil George Martin gerade anderweitig beschäftigt war, nämlich mit der Sängerin Cilla Black im Studio war und Paul nicht warten wollte, worüber sich George Martin später äußerte. Pauls Entscheidung, einen anderen Arrangeur zu beauftragen, habe ihn damals verletzt. Worauf Paul später reagierte, auch er sei verletzt gewesen, weil George Martin keine Zeit für ihn, stattdessen für Cilla Black gehabt habe. Wahrscheinlich hätte die Arrangierkunst von George Martin den Kitschvorwurf, der gegen den Song erhoben wurde, entkräftet, und es wäre für Paul und seinen Song besser gewesen, er hätte 1 bis 2 Tage gewartet, bis George Martin wieder Zeit gehabt hätte, sich mit dem Songarrangement zu befassen. Der britische Melody Maker urteilte, She's Leaving Home sei ein Song, der im Laufe der Jahre nichts gewonnen habe, sondern sich im Gegenteil mit der Zeit als Schnulze entlarvt habe. Das ist hart, viel zu hart. Es gibt auch Stimmen, die den Song zu den schönsten Songschöpfungen von Paul McCartney für die Beatles zählen. Inspiriert wurde Paul zu dieser Geschichte von einem Zeitungsartikel über eine 17-jährige Schülerin, die von zu Hause ausgerissen war, auf der Suche nach einem freieren, selbstbestimmten Leben. Bevor das Beatles-Original zu hören ist, ein kurzer Ausschnitt aus einer Interpretation von Billy Bragg aus dem Jahre 1988, die 4 Wochen lang die britischen Charts anführte.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief, quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
We gave the most of our lives, sacrificed most of our lives. We gave her everything money could.
She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief, quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She.
We gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Oh.
We gave her everything.
Von Paul McCartneys schöner Ballade über den Generationenkonflikt She's Leaving Home gibt es ein paar weitere interessante Interpretationen, so etwa von Esther Ofarim, dem Jazzpianisten McCoy Tyner, dem Gitarristen Al Di Meola, der zuvor schon im Hintergrund zu hören war, und hier kurz angespielt von Al Jarreau.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins, closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief, silently turning back door key, stepping outside, she is free.
We gave her most of our lives, sacrificed most of our lives.
Auch der große Sänger Al Jarreau, der am 12. Februar 2017 in Los Angeles gestorben ist, auch er hat Paul McCartneys Ballade She's Leaving Home aus dem Sgt. Pepper Album interpretiert. Der kurze Ausschnitt entstammt dem Al Jarreau-Album Tenderness von 1994. Auf She's Leaving Home folgt ihm Sgt. Pepper-Album zum Abschluss der A-Seite John Lennons raffinierte Kirmes- und Zirkusnummer Being for the Benefit of Mr. Kite, ein Song voller Klangtricks, Taktwechseln, ungewöhnlicher Harmonik und verwegenen Soundeffekten. Ein kunterbunter bis bizarrer Klangkosmos ist vor allem zu hören in der instrumentalen Passage im Dreivierteltakt nach der Gagzeile And of course Henry the Horse is dancing the waltz. Das ist ein typischer surrealistischer Lennon-Song mit Kaskaden tremolierender Orgelregister und rätselhafter, scheinbar absurder Textzeilen, die sich allerdings als recht real entpuppen, wenn man den Hintergrund des Textes kennt. Lennon hatte im Januar 1967 ein altes Zirkusplakat aus dem Jahre 1843 in einem Antiquitätenladen erstanden und zeigte sich von dem Ankündigungstext dieses viktorianischen Plakats so fasziniert, dass er die Inschrift und die Namen der Artisten auf diesem Zirkusplakat für seinen Songtext übernahm. Mr. Kite, The Hendersons, Pablo Fankes, alle Namen des Plakates tauchen im Songtext auf, sogar die komplette Zeile Over Men and Horses, Hoops and Garters and Lastly Through a Hawkshade of Real Fire. Und dazu erklingt eine wilde Klangcollage aus willkürlich zusammengeklebten Tonbandschnipseln von Archivaufnahmen mit Originaltönen von Dampforgeln, Kirmesmärschen und Jahrmarktsorgeln. Die berühmteste Textzeile lautet A splendid time is guaranteed for all. Und damit geht Teil 1 der kleinen Kramladenfeier von und mit Volker Rebell zum 50-jährigen Jubiläum zu Ende. In Teil 2 wird die LP dann umgedreht. Dann geht es um die Songs der B-Seite von Sgt. Pepper.
And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. It means some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill.